Thomas.
Servus, Thomas.
Servus, liebe zuhörende Person beim Auenschick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, der Ihnen dabei helfen soll, die ganzen Nachrichten, die in dieser Woche geschehen sind, ein bisschen besser einzuordnen, ein bisschen zu verstehen, was da alles geschehen ist. Und gerade nach dieser Woche, lieber Thomas, muss man sich ja eingestehen, sollte irgendjemand seine Printzeitung genommen haben und in der Feuerschale entsorgt haben, sollte da irgendjemand dazu übergangen sein, alle Tabs zu schließen, das Radio abzudrehen und den Fernseher sowieso schwarz zu lassen. Man wird es ein bisschen verstehen, oder?
Ja, das ist aber sozusagen ein Satz, den man über die meisten Tage und Wochen der letzten paar Jahre fallen lassen könnte, finde ich. Vielleicht hätte man das immer schon sehen, aber tatsächlich das Gefühl, ich pack's nicht mehr, ist für mein persönliches Empfinden momentan schon besonders ausgeprägt.
Was an the highest point, als der als der polnische Luftraum von russischen Drohnen bedroht wurde, oder gab es da was anderes in der Woche, was die wirklich niedergeschmettert hat?
Na, die übliche nicht abreißen wollende Flut schlechter Nachrichten aus den Vereinigten Staaten, aus der Ukraine und aus dem Nahen Osten, die ringen da immer abwechselnd ums emotionale Stockerl-Platzerl und oft einmal wechselt das mehrmals täglich.
Ja, gut. Und damit Ihr Tag zumindest heute wirklich hervorragend ist, sind wir beide da, der fantastische Kabarettist Thomas Maurer und meiner einer Thomas Tschick von der Kleinen Zeitung. Und wir gehen jetzt einfach mal rein in die Themen, damit Sie alles andere nicht machen können, damit die Feuerschale weiterhin schön warm bleibt und Sie trotzdem bestens informiert sind.
Einmal tief durchschnaufen vor dieser Nachricht.
So, bevor es ganz schlimm wird, etwas Schönes. Eine Ikone feierte dieser Tage ihr 40-Jahr-Jubiläum auf der Weltbühne. Und zwar Super Mario. Installateur im Hauptberuf, im Nebenberuf dann einer der prominentesten Protagonisten in Videospielen. Natürlich vor allem von jenen von Nintendo. Ich glaube, ich bin so mit circa 9 Jahren aus diesem Gamer-Universum ausgestiegen. Du durftest ja vor 40 Jahren schon in die ersten Gasthäuser gehen. Ich glaube, du bist ja dann gar nie wirklich ins Gamer-Universum eingestiegen, unterstelle dir jetzt mal, Thomas, oder?
Nicht wirklich. Nein, es gab zwar also Gleichaltrige und Schulfreunde, die dann irgendwie hinter Ataris und Ähnlichem verloren gegangen sind. Aber ich bin lieber ausgegangen. Der Flipper hat mich sehr viel Zeit gekostet. Ich habe ihn auch dann irgendwann sehr gut beherrscht, also beim einzelnen Geräte, und habe aber jetzt nichts davor, weil das ist praktisch ausgestorben. Also um noch flippern zu gehen, muss man praktisch in Wurstelbrader gehen oder so. Aber so, ich habe sehr viel Zeit verbracht in eher so windigen Cafés, so die eigentlich, wo am Vormittag dann teilweise schon Weinbrand konsumiert wurde, aber ein Flipper drin gestanden ist. Also mit solchen Lokalen habe ich mich sehr gut ausgekannt, bin aber nicht auf die Idee gekommen, eine Karriere drauf auszubauen, so à la Nino aus Wien oder Voodoo Jürgens. Tut mir nachträglich leid. Ich hätte natürlich sehr gut aus dem Espresso-Horoskop in wie in Hernals einen Song machen können, aber vielleicht ist es eh besser, dass es nie dazu gekommen ist. Aber wir wollten eigentlich über Mario.
Würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Würde ich so jetzt nicht unterschreiben, und ich glaube, da ist ein großes künstlerisches Potenzial da. Ich habe irgendwie noch immer mal die Nummer von Nino, vielleicht sollte man ihm das mal anregen, einfach so als Geschichte. Er hat ja auch sonst wirklich fantastische Sachen gemacht.
Ich war übrigens dann im Café Horoskop in Wien Hernals, neben dem Flipper. Einige, damals gab es den Begriff Wutbürger noch nicht, aber die wollten die Autofahrerpartei gründen, weil nämlich, es ist ein Wahnsinn. Und dann haben sie gesagt, ja, aber sie brauchen noch was außer Autofahren. Dann haben sie alle gefunden, es waren so 6, 7 Leute, dass die Ausländer auch ein Wahnsinn sind und dass das auch in Partei. Und dann hat einer gesagt, naja, aber das machen ja eh schon die Blauen. Und dann haben sie sich geeinigt, dass sie die Autofahrerpartei nicht gründen, weil sie eigentlich bereits eine parlamentarische Vertretung hatten. Also, aber ganz selten war ich so nah an der Basisdemokratie wie im Café Horoskop in Wien Hernals. Wir sind schon wieder nicht bei Mario.
Wir sind schon wieder nicht bei Mario, denn eigentlich wollten wir auf einen anderen Punkt hinaus, wo wir in der Diskussion vorab schon ein bisschen draufgekommen sind, wo Super Mario bei ganz, ganz vielen Leuten, die vielleicht nicht gegamed haben, trotzdem eine, würde ich jetzt mal sagen, popkulturelle Spur hinterlassen hat. Das ist nämlich dieser ikonische Schnauzbart. Also ich meine, als er gestartet ist vor 40 Jahren, da gab es Tom Selleck, da gab es Burt Reynolds, Schnurrbird, hat man den offenbar ja auch eine Zeit lang genannt, in manchen lustigen Postilien oder sowas. Mein Cousin hat übrigens auch einen sehr schönen Schnurrbart gehabt, fällt mir an der Stelle ein. Und mittlerweile ist dieses Ding, das ja zwischenzeitlich dann als Rotzbremse geframed war, wieder da, vor allem bei den Hipstern. Und das finde ich dann schon beeindruckend. Wenn man nur lang nur dabei bleibt, dann kommt alles wieder. Das erinnert mich an einen Waldadeligen, mit dem ich mal so geredet habe und der hat mir erklärt, schauen Sie, mein Anzug ist 40 Jahre alt und alle 10, 15 Jahre kommt er eh wieder in Mode. Er hat mir so Nachhaltigkeit im Sinne der Forstwirtschaft erklären wollen, aber offenbar auch der Schnaube, der ist auch irgendwie nachhaltig.
Ja, also da, weil er ja eine nachwachsende Ressource ist, um das in diesem Zusammenhang auch mal zu erwähnen. Aber es stimmt natürlich grundsätzlich, also ich kann mich erinnern, dass gewisse Brillen, die heute vor allem in den hipperen Bezirken, um das Klischee zu bedienen, so um Neubau herum getragen wurden, in meiner Hauptschulzeit ziemlich sicher Spotton und vielleicht Watschen eintragen hätten. Aber wie gesagt, die Zeitläufe sind unberechenbar und wer noch so eine Brille zu Hause hat, weil er sich für immer an die Watschen und die Schmach erinnern wollte, kann sie jetzt wieder aufsetzen und wird möglicherweise für seine Smartness in Styling-Fragen abgefeiert. Das kann schon passieren.
Ich verstehe schon, dass da leichter dies vorhanden ist, aber was soll's? Voran follows function, also wenn man in dem Alter ist, wo man eine Gleitsichtbrille braucht, schon ganz in Ordnung, dass man da ein bisschen einen dickeren Rahmen nimmt. Form Follows Function ist übrigens auch ein Teil dessen, wie Super Mario designt wurde. Denn, dass der gute Mann eine Kappe hatte, hat jetzt nicht unbedingt damit zu tun, so wie bei Köchen, dass da jetzt nicht irgendwie die Haare ins Tagwerk reinfallen sollen, was ja jetzt bei einem Installateur, naja, ich meine, da passiert es, dass Haare im Ausfluss sind, ist wahrscheinlich ja, ja. Einer der Haupteinsatzgebiete eines Installateurs. Nein, es ging tatsächlich darum, auf diesen frühen Konsolenspielen wollte man bzw. konnte man wegen der Rechenleistung nicht irgendwie Haar programmieren. Deswegen tragen Mario und auch sein Bruder Luigi Kappen. Schöne Geschichte, oder?
Ich weiß nicht genau, aber die Prinzessin gab es ja auch schon. Die hat aber, glaube ich, ein gelbes Knäuel auf, das, glaube ich, güldenes Haar repräsentiert.
Ja, die hat einfach ganz viel Taft drauf. Das war ja auch ein Symbol der 80er.
Ja, genau. Das ist ja praktisch eine Blockfrisur. Und man, vielleicht war Mario auch noch ein Gruß aus einer Zeit, als sie über die politischen Grenzen hinweg man sich noch einigen konnte, dass es echt nicht in Ordnung ist, wenn offen Prinzessinnen entführen.
Oh my goodness! Thomas, ich muss dir an einem Punkt widersprechen. Es gibt immer noch eine Phase, wo sich politisch unerwartete Einigungen ergeben können. Und zwar eine solche hat es jetzt am Mittwoch gegeben. Da hat sich der Ministerrat einmal darauf geeinigt, dass man wieder ein Kopftuchverbot in österreichischen Schulen einführen will. Circa 5 Jahre nachdem der Verfassungsgerichtshof die erste Variante, die seinerzeit noch blau-türkis gemacht haben, gekippt hat. Und jetzt sind auch FPÖ und die Grünen mit dabei. Also wir haben jetzt wirklich politische Einigung in diesem Land quer über alle Parteien. Und ja, ich glaube, der Sachverhalt ist weitgehend eh bekannt. Bei Mädchen unter 14 Jahren sollen in öffentlich wie in privaten Schulen das Kopftuch künftig verboten werden. Und man muss schon auch merken, weil ich vorhin kurz türkis gesagt habe, Claudia Blackholm hat ja dort ihr Handwerk gelernt und das merkt man auch jetzt im Framing, das sie jetzt eingebracht hat in der ganzen Debatte. Zitat aus einer ihrer vielen Interviews zu dem Thema, beziehungsweise auch aus der Pressekonferenz. Das Kopftuchverbot ist Symbolpolitik, ein Symbol dafür, dass alle Kinder in unserer Gesellschaft die gleichen Chancen haben sollten. Finde ich, ist ein super Satz, kann man jederzeit unterschreiben. Man kann es ja auch in die Schublade legen und dann irgendwann mal rausholen, sollte man jemals die Gesamtschule für die bis zu 14-jährigen Kinder einführen. Aber dafür haben wir jetzt ein bisschen zu weit.
Wie findest du das Kopftuchverbot? Glaube ich nicht, dass die Claudia Blackholm das gut findet. Also, weil was der Herrgott getrennt hat, soll die Schule nicht zusammenführen, glaube ich, ist ein bisschen der christlich-soziale Ansatz in dem Zusammenhang. Ich bin ein bisschen erstaunt über die breite Unterstützung, weil, also ich glaube, im Gegensatz zum letzten Mal sind diesmal flankierende Maßnahmen gedacht. ich bin ja jetzt kein Verfassungsjurist, aber mich würde es ein bisschen wundern, wenn das hält, wenn man eben nicht wie in Frankreich religiöse Symbole in Schulen generell untersagt. Weil es gibt doch den Gleichheitsgrundsatz. Und warum in einer Klasse ein Kreuz hängen darf oder Kinder mit einem Muttergottes-Medaillon herumrennen dürfen oder jüdische Mitschüler mit der Kippa oder ich weiß nicht, ob es radikale Strömungen im Judentum gibt, wo die kleinen Mädchen auch schon die Perücke tragen müssen, den Scheitel. Also entweder räume ich das aus, was ich persönlich sehr angenehm fände, wenn die Schule tatsächlich eine staatliche und damit säkulare Einrichtung wäre. Aber eine Religion rauspicken, glaube ich, würde mich überraschen, wenn es diesmal vom Verfassungsgericht hält, obwohl sich alle darauf geeinigt haben. Grundsätzlich freue ich mich nicht, wenn ich ein kleines Mädchen mit einem Kopftuch sehe. Ich finde, Religion sollte wirklich eigentlich im Leben eines Menschen, wann immer es wünschen darf, nicht sehr viel mehr als ein leidenschaftliches Hobby sein und keine gesamtgesellschaftliche Gebrauchsanweisung. Aber ja, ich weiß, dass ich mit diesem Wunsch ein bisschen allein bleiben werde.
Ja, über die Haltbarkeit des Gesetzes werden wir ohnehin in ein paar Monaten widersprechen können, weil wenn es dann die ersten Strafen gibt und die Möglichkeit sich dann eröffnen wird, das irgendwie anzufechten, dann wird das natürlich von der einen und nicht einmal von der anderen, sondern wirklich nur von der einen Gruppe wahrscheinlich gemacht werden. Hab Zuversicht, dass man sich dieses Mal etwas genauer überlegt hat, wie man das ausformulieren kann, dass es halten könnte. Und weil du vorhin den Scheitel angesprochen hast, also die Perücke, die orthodoxe jüdische Frauen tragen, mir ist im Sommer tatsächlich eine Urlaubergruppe entgegengekommen. Da haben das Mädels, und ich tue mir jetzt schwer darin einzuschätzen, ob die unter 14 oder über 14 waren, sehr vorübergehenden Eindruck zufolge, weil ich würde behaupten, die waren unter 14, die haben es tatsächlich getragen und es wäre natürlich dann auch nur konsequent umgesetzt, wenn auch das tatsächlich verboten werden würde. Und ja, wie gesagt, ich bin wirklich gespannt auf die konkreten Formulierungen, die dann auch rausgehen. Ich glaube, da werden wir noch ein paar Mal was drüber reden haben.
Ja, ich meine, man kann ganz generell sagen, auch wenn natürlich die Ausprägungen und die radikaleren Varianten derzeit global ungleich verteilt sind. Aber alle drei sogenannten abrahamitischen Religionen haben sich in der Zeit ihres Bestehens nicht durch besondere Frauenfreundlichkeit ausgezeichnet, um das Mindeste zu sagen.
Bestritten und um jetzt auch noch eine Statistik aus Frankreich nachzureichen, die Ihnen dann vielleicht noch irgendwie in der Debatte ja ein bisschen Unterfutter liefern sollte. Dort gilt ja bereits seit 1994 ein Verbot von religiösen Symbolen an Schulen und seither ist tatsächlich die Anzahl an muslimischen Absolventinnen des Baccalaureats gestiegen. Also jetzt wirklich nicht nur pro forma muslimischen, sondern in Familien, wo das gelebt wird. Also offenbar hat es vielleicht einen positiven Effekt oder hat es grundsätzlich damit zu tun, dass die Gesellschaft halt immer höhere Bildungsgrade in der breiten Masse anstrebt. Das ist natürlich seit 1994, muss man auch sagen, bis zu einem gewissen Grad evident.
Wird es ja bei uns einiges getan haben, nehmen wir mal stark an. Ja, ja, an Statistiken, mit Einzelstatistiken, ohne Metastudien kann man normalerweise sich herauspicken, was man gern hätte, glaube ich. Aber also hoffen wir, dass es so ist, wie wir es jetzt gesagt haben, und wir auf dem Weg in eine wissenschaftsfreundliche, säkulare Gesellschaft sind.
Austria in a nutshell. 80 Jahre nach dem Kriegsende gab es, Klammer auf, wieder einmal Hausdurchsuchungen bei Nazis in Österreich. In Wien, aber auch in der Steiermark und natürlich auch an ein paar anderen Orten in Österreich wurden diese durchgeführt. Es wurden Waffen gefunden und nein, das waren zum Teil nicht nur Weltkriegsdevotionalien. Und eine der zentralen Figuren in dieser Angelegenheit ist natürlich Gottfried Heinrich Küssel. Der 67-Jährige gilt so seit Jahrzehnten eigentlich als einer der Führenden, ich glaube, führend hören die vor allem in dem Bereich relativ gerne, Neonazis, und ist ja deswegen auch schon mehrfach in Haft gesessen. Ich habe ein bisschen vor unserer Aufnahme mit seinem Rechtsanwalt korrespondiert und habe ihn auch gefragt, warum eigentlich übernehmen Sie dieses Mandat? Ich meine, ja, mir ist schon klar, als Anwalt machst halt irgendwie deinen Job. Und er hat mir tatsächlich gesagt, nein, auch, also er hat vorweg einmal gesagt, ihm stehe diese Ideologie ferner als andere auf der Welt. Aber er hat auch gesagt, es geht ihm halt darum, tatsächlich auch so einem Menschen wie Küssel ein, sagen wir jetzt einmal, korrektes Verfahren zu ermöglichen. Und dann hat er mir ein paar interessante Sachen noch einmal hingeschickt, über die ich jetzt mit dir noch ganz kurz reflektieren möchte, weil er sagt, es werden natürlich auch von den Behörden Fehler gemacht in der ganzen Angelegenheit. Zum Beispiel seien ihm Devotionalien seinerzeit offiziell vom Gericht zurückgegeben worden und jetzt hat man diese Dinge ein zweites Mal beschlagnahmt. Also da muss man schon auch...
Das ist ziemlich bizarr, ja.
Ja, genau. Und auch ein anderer Punkt aus dem Ermittlungsakt. Er, also Klammer auf Küssel, Klammer zu, war anwesend, als jemand Grauslichkeiten über Juden gesagt hat. Seit wann ist eine Anwesenheit strafbar, hinterfragte der Anwalt. Wo liegt der Beitrag? Er hat ja diese Person jetzt nicht gestärkt, behauptet natürlich der Anwalt. Jetzt kann man immer sagen, ein Anwalt setzt sich für seine Mandantschaft ein. In dem Fall glaube ich tatsächlich, er setzt sich bis zu einem gewissen Grad für den Rechtsstaat ein. Es ist schwierig, wenn da der Staat tatsächlich Flanken aufmacht und die nicht ordentlich abdeckt. Weil, ja, in diesen Kreisen sind halt aus solchen Sachen sehr, sehr rasch Verschwörungstheorien gezimmert.
Ja, also ich finde, da finde ich ein, zwei Dinge tatsächlich. Also für es wäre natürlich schön, wenn der Herr Küssel im als Ohrenzweige antisemitischen Blödsinns aufgestanden wäre und gesagt hätte, nein, was du da sagst, ist Rassismus, das wollen wir nie wieder in diesem Land haben, der denn gar nichts gehört. Aber da ist Gottfried Küssel vielleicht nicht der Mann, von dem man das prinzipiell erwarten würde. Aber ja, für dabei sein, also mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen, gilt, glaube ich, eher nur bei konspirativen Gruppen. Und ob es sich um eine solche handelt, wäre wieder Aufgabe des Staates nachzuweisen. Und dass du deine illegalen, also diese NS-Devotionalen, ich weiß ja gar nicht, wie ist die Lage? Darf ich das besitzen und nur nicht öffentlich vorführen? Oder darf ich es auch nicht besitzen? Weil ich frage als Betroffener, weil ich habe als Buchhandlungslehrling in meinem Antiquariat, du kriegst, hast damals noch in den 80ern zwei, dreimal im Monat durch irgendwelche Nachlässe in meinen Kampf reingekriegt und ich habe mir dann eines gekauft, um mal reinzuschauen und kann bestätigen, es ist ein außerordentlich dummes und langweiliges Werk auch, also rein von der breiten Wirkung könnten das, glaube ich, theoretisch auch wieder freigeben, weil kaum jemand wird sich da durchkämpfen. Aber bin ich da jetzt mit einem Fuß im Kriminal, weil ich das irgendwo in meinem Bücherregal, ich weiß gar nicht genau wo, nur herumkugeln habe?
Es kommt vermutlich bei dir tatsächlich darauf an, wo es im Bücherregal steht. Wenn es geeignet ist, dort als Wiederbetätigung gewertet zu werden, dann könntest du dich auch im Sinne des NS-Wiederbetätigungsgesetzes schuldig gemacht haben. Sprich, wenn du es einfach unten irgendwo reingeräumt hast in deinem sehr großen Regal, dann wird es nicht als solches zu werten sein. Wenn du aber ein sehr offenes Haus führst, regelmäßig Gäste empfängst und da eine
und das Ganze in einem
Galerie freigestellt hast,
ausgeschlagenen Schaukasten irgendwie präsentiert.
Du führst das so plastisch aus, dass ich mir mal in deiner Wohnung genauer umschauen muss, ob das vielleicht irgendwo der Fall ist tatsächlich. Ne? Unterstellen wir bitte nicht, dass wir jetzt da irgendwie aus der Ecken dran sind. Na, tatsächlich, wenn es einfach nur gelagert wird, dann ist es jetzt noch nicht in dem Sinne, dass du damit etwas verbreitet, dass du damit Ideologie wiedergibst. Dann darfst du es haben. Sobald allerdings der Punkt erreicht ist, wo du damit Ideologie weiterträgst, hast du ein Problem.
Es ist also eigentlich so ähnlich wie, also ich darf ein Samurai-Schwert an der Wand haben, aber ich soll's nicht in der U6 zücken.
Ja, das ist aber ganz, das gilt, glaube ich, für jedes Schwert. Wobei Samurai-Schwerter sind natürlich jetzt nicht vom NS-Gedankengut umfasst, aber wenn es jetzt also Bajonett wäre oder so.
Obwohl, da hat es wahrscheinlich, ich meine, da gab es einen gewissen Austausch zwischen Japan und Deutschland, wahrscheinlich gab es ein paar Ehrenschwerter für Diplomaten, aber das führt jetzt, glaube ich, wirklich zu weit.
Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
Während Polen einen aus Belarus gesteuerten Drohnenangriff abwehren musste, feierte auch das österreichische Bundesheer seinen Geburtstag. Und das in einer Form, ja, ich weiß nicht irgendwie genau, wie man es werten soll. Vielleicht hat man probiert, dass der Gegner sich totlacht oder so irgendwas. Jedenfalls hat sich das Bundesheer selbst ein Gedicht geschickt über OTS. Also sprich, das ist ein Bezahlservice der APA, wo man Aussendungen machen kann. Den ganzen Link dazu stelle ich in den Shownotes Ihnen rein, weil ich mag das nicht verlesen, weil ich glaube, der Thomas Maurer, der wird es dann wirklich einmal eingehen.
Ein bisschen was muss man verlesen, weil es ist wirklich
Ich hau die letzten beiden Strophen raus, die finde ich sind dann doch noch ein Bezug zur Gegenwart. Jetzt muss ich meine Theaterstimme einlegen. 2020 war es soweit. Die erste Frau stand jetzt bereit. Als Ministerin holt sie endlich nach, was sie jahrelang für notwendig entsprach.
Für notwendig entsprach. Also. Ich korrigiere dich ungern, aber du darfst nicht, also, weil ja auch das Metrum, ich weiß nicht, ob die jungen Menschen heute noch Stammbücher haben, aber es ist wirklich wie ein Stammbuchvers, den man selbst geschnitzt hat. Ich glaube, man muss es eher so lesen wie das, also eher 7 Jahrzehnte, stark und frei, bin ich für Land und Volk dabei. Die Zukunft ruf ich unbeirrt, dass Österreich stets sicherer wird. Und wenn Sie sich da, also ich persönlich habe ja, also bei ganz schlecht, metrisch ganz schlecht zusammengestoppelten Gedichten, das ist, ich glaube, so ähnlich, wenn Menschen mit absolutem Gehör, glaube ich, reagieren so, wenn sie schlecht gespielte Musik hören. Man kriegt einen richtigen Schwülschädel schon vom Draufschauen. Also wer dieses Erlebnis nachvollziehen möchte, die OTS findet man in den Shownotes.
Ja, und damit sie wirklich noch einmal gelustig werden, reinzulesen, der letzte Satz, beziehungsweise das letzte Versal auch noch. Mehr Geld, mehr Waffen und Gerät. Es ist zum Glück noch nicht zu spät. Claudia Tanner steht hinter mir. Für Schutz und Sicherheit, das sage ich dir. Nächste Rubrik.
Schon wieder los.
Traurige Nachrichten aus den USA. Der rechtskonservative US-Podcaster und Aktivist Charlie Kirk ist nach einem Schusswaffenvorfall an einer Universität im Staat Utah gestorben. Falls Sie sich fragen, worüber der in seinem Podcast bisweilen eigentlich so geredet hat, weil nicht jeder US-Podcast muss Ihnen bekannt sein, da gab es Episoden mit dem Titel What's Wrong with Gen Z Women oder The Revival of Man. Also es sind alles Titel von diesem Charlie Kirk, war einer der ganz großen jungen Influencer, hat auch auf Fox moderieren dürfen, der eben für Donald Trump, für die America Great Again Bewegung gestanden ist. Der ist jetzt stand Donnerstag zum Mittag und noch nicht ganz geklärten Umständen erschossen worden. Die Hintergründe sind bisweilen eben noch nicht bekannt. Tragisch ist jetzt nicht nur einmal, dass du durch Waffengewalt stirbst, das ist in jedem Fall tragisch. Tragisch ist tatsächlich, weil Teile seiner vorangegangenen letzten Rede mittlerweile bekannt sind. Und da, ich glaube, man kann das arabische Wort Kismet ein bisschen bemühen, weil er sagte in dieser letzten Rede, ich denke, es ist ein vernünftiger Deal, einen Preis von leider einigen Waffentoten jedes Jahr zu haben, damit wir den zweiten Verfassungszusatz zum Schutz unserer anderen von Gott gegebenen Rechte haben können. Sprich, er rechtfertigt gleich einmal ein paar Minuten, bevor er erschossen wird, dass es halt solche Opfer wie ihn brauchen wird, um grundsätzlich diesen zweiten Verfassungszusatz noch einmal wahren zu können.
Von Gott persönlich ausgeheckten zweiten Verfassungszusatz. Ja, also ich meine, es ist auf vielen Ebenen, also erstens ist es immer, also politische Gewalt ist ganz grauenvoll, weil in aller Regel auch kontraproduktiv, speziell in einer so aufgeheizten Situation, wie in den Vereinigten Staaten eh bereits vorliegt. Möchte auch noch kurz dieses rechtskonservativ beeinspruchen, weil irgendwie haben sich jetzt alle darauf geeinigt, das so oder ähnlich zu benennen, aber ich glaube, dass die Republikaner, es ist nichts Konservatives an den Republikanern, das ist eine reaktionäre Revolution, die haben nicht vor, irgendwas zu bewahren, die wollen den Großteil des Vorhandenen schleifen und irgendeine Art archaische, patriarchaische Oligarchie im Prinzip aus den Vereinigten Staaten machen. Daran ist nichts konservativ. Das finde ich, sollte man immer wieder, also man hat sich an das gewöhnt, das konservativ zu nennen, aber es ist natürlich eigentlich Unsinn. Und Kirk war natürlich ein, ich habe den am Rande mitgekriegt, ein besonders aggressiver Trumpianer und halt offenbar eher bei jüngeren Leuten tatsächlich wirksam. Und wird jetzt natürlich auch, wie nicht weiter überraschend, halt großartig instrumentalisiert. Also der Trump hat angeordnet, alle öffentlichen Gebäude beflaggen auf Halbmast, was bisher eigentlich immer nur bei hohen offiziellen Würdenträgern der Fall war. Und ja, revolutionäre Bewegungen haben gern Märtyrer, die sie an die sie erinnern können und für die man Rache schwören kann und die man niemals vergessen wird. Also es wird dem Herrn Trump von der persönlichen Tragödie des Kirk abgesehen und seiner Verwandten und was das halt für den gesamten Diskurs heißt, weil jetzt natürlich die MAGA-Leute eben ja einen Märtyrer vorführen können. Also das wird nicht besser werden und das wird, glaube ich, für die Trump-Leute auch sehr günstig sein, weil man sich jetzt ein bisschen weniger wieder über die lustigen Zeichnungen und ähnliche Dinge im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein wird sprechen, ausgegebener Mann.
Ja, zu Jeffrey Epstein sollte man vielleicht auch noch ein, zwei, drei Sätze sagen. Es geisterte ja den ganzen Sommer über so ein bisschen das Gerücht herum, Donald Trump habe zum 50er von Jeffrey Epstein ein Bild gezeichnet, wo die Unterschrift des Donald Trump sinnbildlich das Schamhaar einer Frau hätte darstellen sollen. Mir hat ein bisschen die kreative Ader gefehlt, um mir vorzustellen, wie das jetzt wirken könnte konkret. Der Guardian hat sich meiner erbarmt, dankenswerterweise, und hat eine Fotoserie aus dem Buch gemacht, das Jeffrey Epstein zum 50. Geburtstag geschenkt wurde. Und da ist eben auch dieses Bild drinnen zu sehen. Ich stelle es Ihnen auch in die Shownotes rein. Ist sehr interessant. Jetzt verstehe ich es. Und was mir dann auch klar wurde, ich glaube, ich flatter jetzt bei John Stewart, all diese Dekrete, die Trump seit Amtsantritt unterschrieben hat, da hat er überall Scham heraufgekritzelt.
Was durchaus Sinn macht, ja. Aber es war ja immer mehr als ein Gerücht. Das Wall Street Journal hat offenbar Zugang zu diesem Geburtstagsbuch gehabt und das hat ja auch zu einem mir nicht völlig erklärlichen Zerwürfnis zwischen den eigentlich lebenslangen Alliierten Rupert Murdoch und Donald Trump geführt, weil Murdoch Eigentümer des Wall Street Journal ist und sich da hintergangen gefühlt hat. Hat vielleicht damit zu tun, weil bei den Murdochs ist jetzt auch gerade Wachablöse. Das war ja, also wer die Serie Succession gesehen hat, da, die ist sehr nachgeschneidert dem Murdochschen Familienzwisten und mafiotischen Intrigen. Aber es scheint sich, wenn ich es richtig verstanden habe, von den potenziellen Erben eh der Reaktionärste durchgesetzt zu haben. Und damit scheint die Grundlinie des Murdoch-Imperiums, des globalen, beibehalten zu werden künftig. Aber ja, das bringt uns jetzt eigentlich ein bisschen weg von der Schamhaar-Unterschrift und von dem Text natürlich, den bemerkenswerten, wo von wundervollen Geheimnissen die Rede ist und Ähnlichem. Also man hätte gern mehr darüber gewusst. Vielleicht kann irgendjemand anderer der Ghislaine Maxwell noch mehr Geld bieten oder noch ein komfortableres Gefängnis und darüber was herausfinden.
Ja, kein Gefängnis, sondern eine wunderschöne Bühne dürfen der Herr Maurer und ich am 23. Oktober spielen, und zwar jene der Kammerlichtspiele in Klagenfurt. Und wir werden da auch einen tollen Gast haben. Ich mag noch immer nicht sagen, wer es ist, weil es ist wirklich ein toller Gast und ich freue mich sehr auf ihn. Sie seien nur schon vorgewarnt, ein paar Tickets sind eigentlich schon weg, beziehungsweise umgekehrt, es sind nur noch ein paar Tickets zu haben. Also schauen Sie rein in die Shownotes. Checken Sie sich diese Tickets, es wird sich lohnen, es wird unterhaltsam und viel mehr habe ich eigentlich an der Stelle nichts zu sagen, außer wenn Sie schon in der Shownotes sind, schauen Sie auch nochmal die Abo-Angebote der kleinen Zeitung an. Wir sind da im Herbst und wir sagen, ja, jetzt gönnen wir es noch einmal. Alle anderen machen Shrinkflation, im Gegenteil, wir machen günstigere Preise und hauen noch einmal ein paar Abos aus. Also auch kein schlechtes Angebot, würde ich behaupten.
Ja, also und vielleicht, nein, man kriegt kein Perserteppich dazu, oder? Perserteppich kriegt man keiner dazu.
Damit haben wir aufgehört seit den 70er Jahren. Da haben wir mal ein Haus verlost.
Echt?
Steht noch immer. Habe ich mir mal sagen lassen. Ja, ja.
Ja. Naja. Ich verlos keins. Ich sag's gleich. Ich werde auch in den nächsten 70 Jahren kein Haus verlosen.
Gut. Aber in der nächsten Woche wirst du wieder mit mir über Nachrichten sprechen, damit die Menschen einfach ein bisschen unterhalten sind, dass sie den Überblick bewahren können. Und bis dahin sage ich nichts mehr. Magst du noch was sagen?
Nein, Gottes Willen.